Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Stanley Cup Finale 2026, die Carolina Hurricanes gegen die Vegas Golden Knights. Zwei Teams mit sehr, sehr unterschiedlichen Wegen in dieser Saison, angefangen mit der Hauptrunde. Die Carolina Hurricanes, die hatten 52 Siege, 113 Punkte und sie haben ihre Division, die Metropolitan Division, gewonnen. Die Vegas Golden Knights, die hatten nur 39 Siege, 95 Zähler. Trotzdem reichte das für den Sieg in der Pacific Division. Nur kurz eingeordnet, die Vegas Golden Knights wären in der Eastern Conference auf Platz 10 gelandet. Aber sie spielen eben nicht in der Eastern Conference, sondern in der Western Conference und genauer gesagt in der Pacific. Und nachdem sie nur 95 Punkte hatten, haben sie aber in den Playoffs Utah besiegt mit 4:2, Anaheim besiegt mit 4:2. Das war noch ein bisschen zu erwarten. Dann aber das deutliche 4:0 gegen das beste Team der Vorrunde, gegen die Avs im Western Conference Final. Und das der Weg der Vegas Golden Knights in dieses Stanley Cup Finale. Die anderen, die hatte ich erwähnt, die Hurricanes mit einer sehr guten regulären Saison, souverän 4:0 in Runde 1 gegen die Ottawa Senators, souverän 4:0 in Runde 2 gegen die Philadelphia Flyers. Dann 12 Tage, je nachdem wie man es rechnet, Pause vor dem Duell gegen die Montreal Canadiens. Und dann gewinnen sie trotzdem insgesamt das Eastern Conference Finale 4:1. Die einzige Niederlage nach dieser sehr, sehr langen Pause vor dem Duell gegen die Montreal Canadiens. Und ansonsten perfekte Playoffs für Carolina. Rekord 12:1 ist der beste, den je ein Team hatte auf dem Weg in ein Stanley Cup Finale, also da schon Rekorde gesetzt von den Carolina Hurricanes, und auf der Gegenseite Vegas eben auch sehr, sehr gut unterwegs. Jetzt am Ende auch 6 Siege hintereinander, erst gegen Anaheim und dann gegen Colorado. Die beiden Teams sind sich in der regulären Saison zweimal begegnet, und zwar beide Spiele vor Halloween. Das war im Oktober 2025. Allerdings, beide Partien gingen überraschenderweise deutlich an die Vegas Golden Knights. 4:1 einmal in Vegas am 21. Oktober, 6:3 in Raleigh am 28. Oktober. Und bemerkenswert, beide Male stand Frederik Andersen im Tor für die Hurricanes. Auf der Gegenseite war es in Spiel 1 eine Kombination aus Aiden Hill, der sich verletzt hat, und dann Akira Schmid. Und im zweiten Spiel dieser Serie in der regulären Saison war es auch Akira Schmid im Tor. Also Carter Hart hat noch nicht gespielt gegen die Carolina Hurricanes in dieser Spielzeit. Aber dafür Freddy Andersen zumindest schon 2 Niederlagen kassiert. Aber man muss auch sagen, er hat sich natürlich sehr, sehr berappelt bisher in den Playoffs. Da werde ich natürlich später noch drauf eingehen. Es ist die allererste Playoff-Serie zwischen diesen beiden Franchises. Natürlich würde man fast sagen, aber denkt an die Covid-Saison, da wäre auch eine etwas andere Paarung möglich gewesen. Also durchaus auch eben der Vergleich zwischen Carolina und Vegas. Beide Mannschaften haben schon zweimal ein Stanley Cup Final erreicht. Carolina 2002 und 2006. 2006 waren sie erfolgreich, also der Rekord 1:1. Die Vegas Golden Knights haben 2018 und 2023 das Stanley Cup Finale erreicht. Auch da war es so, erst die Niederlage, dann 2023 der Sieg. Also sehr ähnlich und natürlich eben jetzt die Konstellation, dass eine der beiden Franchises den zweiten Stanley Cup in der eigenen Geschichte gewinnen wird. Ich gehe jetzt bei den Statistiken auf die Advanced Metrics und auf die Zahlen, die normalen Zahlen aus den Playoffs und gebe immer noch so ein bisschen Kontext, wie ich das auch schon in den letzten Vorschau-Sendungen in den Playoffs gemacht habe, auf das, was in der regulären Saison eben da an Zahlen vorhanden war. Wenn wir mit den Advanced Metrics anfangen, die Carolina Hurricanes sind in den Playoffs genauso das beste Corsi-Team wie in der regulären Saison. Sie haben einen unfassbar guten Goals-For-Wert, der basiert auf dem besten Expected Goals-For-Wert. Also da auch die Statistiken bestätigen das, was dann tatsächlich auch passiert. Und auf der Gegenseite sind die Vegas Golden Knights ein Team, was in der regulären Saison gar keinen so einen schlechten Corsi-Wert hatte, allerdings in den Playoffs da ein bisschen abgerutscht ist. Also da nur auf Platz 8, klar sind 16 Mannschaften, aber deutlich unter 50%. Und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch gegen die Carolina Hurricanes nicht ändern. Sie hatten sich sehr wohl gefühlt gegen Colorado. Da haben sie das sehr, sehr gut gemacht, obwohl die Avs so ein bisschen das Spiel bestimmt haben. Hat Vegas da nicht das Problem gehabt, sehr effizient dann auch und dann auch zu den wichtigen Zeitpunkten die Tore gemacht und damit eben entsprechend dann auch die Spiele dort gewonnen. Beim Expected Goals Forward ist es auch so, dass sie da auf Platz 8 sind. Und in der regulären Saison, da waren sie eigentlich auf Platz, oder sie waren auf Platz 5. Das heißt, sie waren dort deutlich besser, als es dann vielleicht auch am Ende die Ergebnisse hergaben. Und was war der Hauptgrund dafür, dass Vegas in der regulären Saison nicht so gut war und jetzt in den Playoffs? Das Goaltending, denn in der regulären Saison, da hatten die Vegas Golden Knights bei 5 gegen 5 die zweitschlechteste Fangquote mit knapp 89%. Und jetzt liegt Carter Hart, der alle Partien absolviert hat, bei 92,05%. Auf der Gegenseite, Frederik Andersen hat auch jede Minute gespielt und hat eine Fangquote von 94,04%. Also auch da sehr, sehr gut. Beide Torhüter exzellent bisher und vor allem Carter Hart ist besser geworden, je länger die Playoffs dauerten. Bei der Schussquote ist es so, dass die Hurricanes in der regulären Saison bei 8,89% waren. Im Moment sind sie bei 8,98, also quasi fast dem identischen Wert. Die Vegas Golden Knights haben da einen großen Schritt nach vorne gemacht, waren auf Platz 18 in der regulären Saison, jetzt auf Platz 6. Ich sag mal so ungefähr einen Prozentpunkt mehr, was die Abschlussquote betrifft. Das hört sich natürlich erstmal nicht so viel an, aber bei der Schussquote ist das schon etwas, was dann den Ausschlag geben kann. Und wenn du knappe Partien hast, wie das zuletzt der Fall war, dann sind ein oder zwei Tore, die du eben mehr machst, schon sehr, sehr entscheidend. Die klassischen Zahlen. Die Carolina Hurricanes haben ein schlechtes Powerplay, 12,5%. Dafür haben sie das beste Penalty-Killing der beiden Teams, 92,5% Erfolgsquote. Vegas hat ein gutes Powerplay, 23,9% bisher und auch ein sehr, sehr gutes Unterzahlspiel mit 87,5%. Wenn man also da schaut und sagt, okay, Special Teams, wo liegen Vorteile, wo liegen Nachteile, dann würde ich insgesamt sagen, da Vegas ein ähnlich gutes Unterzahlspiel hat wie die Carolina Hurricanes, ist schon das Powerplay von den Golden Knights etwas, was den Ausschlag geben könnte in dieser Serie und wo natürlich Carolina aufpassen muss, dass sie eben sehr diszipliniert sind, dass sie nicht über zu viele Strafen Vegas Chancen ermöglichen und Vegas dann eben in Spiele mit reinnehmen, auch wenn sie mal führen. Da sei das Spiel 3 zum Beispiel erwähnt, wo Vegas nach 0-3 im ersten Drittel direkt mal zu Anfang des zweiten Spielabschnitts das 1-3 macht und das war der Beginn vom Comeback-Sieg und im Prinzip dann der Entscheidung in der Serie im Western Conference-Finale. Ich habe es gesagt, die beiden Mannschaften sind sehr, sehr unterschiedlich, was die reguläre Saison betroffen hat. Sie sind aber auch extrem unterschiedlich darin, wie das Team überhaupt aufgebaut wurde. Bei den Carolina Hurricanes, da gibt es insgesamt 7 Spieler, die per Tausch gekommen sind. Und bei den Vegas Golden Knights, da gibt es lediglich 5 Spieler, die nicht per Tausch gekommen sind. Was heißt das? Das heißt, Pavel Dorofeev und Keaton Korzek sind zwei Picks der Vegas Golden Knights, Non-First-Round-Picks, also sind nicht mal in der ersten Runde ausgewählt worden. Dazu haben sie noch William Karlsson und Braden McNabb aus dem Expansion-Draft und Carter Hart, den sie als Free Agent ja verpflichtet haben während dieser Saison. Alle anderen Spieler, natürlich auch ein Riley Smith und andere, die schon mal in Vegas waren, sind per Trade gekommen. Also nur noch Karlsson und Braden McNabb sind die beiden, die aus dem Expansion Draft da sind. Alle anderen kamen eben per Tauschgeschäft. Das ist die Art und Weise, wie Vegas das Team baut. Auf der Gegenseite gibt es zum Beispiel Andrei Svechnikov, einen Top-5-Pick, Seth Jarvis, einen hohen Erst- oder einen Erstrunden-Pick, Jackson Blake, Aho, Nikishin und Slavin sind alles eigene Draft-Picks der Carolina Hurricanes. Und dann hast du dazu auch noch einige Free Agents, die sie sich geholt haben. Eric Robinson, Mike Riley, Sean Walker, Ehlers, Chatfield, Gostisbehere, William Carrier und Frederik Andersen und jemanden vom Waiver Draft, Brandon Bussey, mit dazu. William Carrier habe ich erwähnt, interessant. Er hat in Vegas gespielt. Er hat mit Vegas den Stanley Cup gewonnen. Also er ist schon jemand, der eine Historie hat mit dem Team, gegen das er jetzt spielt. Carrier hat von der ersten Saison 2017 bis 2024 für Vegas auf dem Eis gestanden und ist seit dem Sommer 2024 bei Carolina. Es gibt auch auf der Gegenseite einen Spieler, der beim Gegner seine Karriere begonnen hat, beziehungsweise ein paar Jahre gespielt hat. Begonnen hat die Karriere Carrier ja bei den Sabres. Aber Noah Hannafin, der hat 2015 sein Debüt in der NHL gefeiert, 3 Jahre gespielt bei den Hurricanes, ist dann zu den Calgary Flames gekommen und jetzt seit 2024, da wurde er im Tausch dann abgegeben nach Vegas, in Nevada unterwegs. Also da ungefähr ähnliche Voraussetzungen, was so ehemalige Spieler dann auch an der Stelle betrifft. Dann schauen wir mal rein in die Carolina Hurricanes. Und ich habe es schon erwähnt, Powerplay hat bei den Gegnern bisher nicht gut funktioniert. Das ist etwas, wo Carolina in der Lage war, sehr, sehr gut auch die Gegner in Schach zu halten. Es ist sowieso so, wenn man das Spiel 1 gegen Montreal ausnimmt, dann waren sie defensiv immer identisch. Immer 4 Spiele, nur 5 Gegentore. Das heißt, in der ersten Runde im Sweep gegen Ottawa 5 Gegentore in 4 Spielen. Zweite Runde im Sweep gegen Philadelphia 5 Tore in 4 Spielen. Und jetzt auch im Eastern Conference Finale in den letzten 4 Partien, 5 Gegentore nur. Das ist schon extrem, extrem stark. Und natürlich ist der Hauptgrund mit, dass Andersen bisher überragende Playoffs spielt. Sicherlich aktuell der Favorit auf die Conn Smythe Trophy. Gegentorschnitt 1,41. Fangquote 93,1. Goals Save Above Expected plus 11,5. Rechnet man dann aufs das auf 12 Siege um, ist es im Prinzip ein Gegentor ungefähr, was sie weniger kassieren, und zwar pro Partie, dank Frederik Andersen. Der ist extrem, extrem gut drauf. Aber auf der Gegenseite ist genauso ein Torhüter, der sehr, sehr gut spielt. Carter Hart, 16 Partien bisher, Gegentorschnitt 2,22. Die Fangquote 92,4 und Goal Save Above Expected immerhin plus 7,7, aber ich habe es eben erwähnt, er ist zum einen immer gut gewesen in den ersten beiden Runden in Spiel 5, in Spiel 6. Er hat nicht in der Verlängerung verloren, auch das sehr, sehr wichtig, dass er da zum Beispiel in der Serie gegen Anaheim, aber auch gegen Utah nicht dafür gesorgt hat, dass eben eines der Spiele kippt auf die andere Seite, sondern Vegas war immer das bessere Team in der Verlängerung, aber trotzdem reicht der ein Schuss aus. Gleiches galt übrigens natürlich auch in Spiel 2 und 3 für Frederik Andersen auf der Gegenseite, der auch da nicht ermöglicht hat, dass die Gegner eben entsprechend dort, in dem Fall Montreal, eine 2-0 oder 2-1 Serienführung oder, wenn sie beide gewinnen, sogar eine 3-0 Serienführung dort sich erspielen kann. Also da beide ganz, ganz stark in den entscheidenden Partien, und natürlich Carter Hart hat die Fs zur Verzweiflung gebracht und da eine ganz gute Serie gespielt und war einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass sie sich überraschend schnell dann auch dort durchgesetzt haben. Dass die Torhüterposition bei beiden Teams Ein bisschen unterschiedlich. Natürlich auch, muss man sagen, das Alter der beiden Torhüter. Da haben wir zum einen Carter Hart mit 27, noch eigentlich nicht mal unbedingt im besten Torhüteralter angekommen. Das geht ja manchmal eher so ab 30 erst los. Und bei Anderson ist es mit 36 Jahren schon eher die letzte Chance oder die vorletzte vielleicht noch, wenn er Glück hat. Und er war ja auch jemand, der zum einen sehr, sehr viele Jahre hatte, wo er immer mal wieder verletzt war und wo er auch schlecht gespielt hat. Und ich hatte das erwähnt vor dem Conference-Finale, dass er im Conference-Finale selber keine guten Zahlen hatte. Das hat er in Spiel 1 auch nochmal schön untermauert, aber danach hat er sich natürlich auch gefangen. Und wie gesagt, diese lange, lange Pause vor Spiel 1 macht das so ein bisschen schwierig auch zu bewerten, inwieweit das jetzt wirklich daran lag, dass Carolina da Probleme hatte. Die letzten 4 Spiele sprechen eigentlich nicht dafür. Da haben sie sehr, sehr deutlich auch entsprechend dann die Partien dominiert und letzten Endes auch dann verdient gewonnen. Wir schauen in die anderen Mannschaftsteile rein bei den Teams und da ist es so, dass in der Abwehr der Carolina Hurricanes vor allem Keandre Miller so ein bisschen herausragt. Bei Jacob Slavin, da wusste man, der ist sehr, sehr zuverlässig, aber Keandre Miller und Sean Walker, die sind ein Verteidigerpaar, was nochmal eine andere Komponente mit reingebracht hat und was natürlich auch hilft für die Carolina Hurricanes, dass sie in der Lage sind, dort ja einfach vielleicht dann auch verschiedene Matchups zu wählen, dass dann Rod Brind'Amour auch speziell dann zu Hause, wenn er den letzten Wechsel hat, sich einfach aussuchen kann, welches Verteidigerpaar denn gegen welche Sturmreihe spielt. Und Slavin und Chatfield, die sind sehr, sehr gut, vor allem Slavin defensiv, was der zuläuft, was er auch mit seinem Schläger sehr, sehr gut arbeitet. Chatfield auch jemand, der sich dann doch nochmal mit vorne einschaltet. Und dann eben dieses zweite Verteidigerpaar, Keandre Miller und Sean Walker, extrem gut. Da hinten im letzten Verteidigerpaar, Shane Gostisbehere, so ein bisschen aufgewacht. Der hatte noch keine Tore, war offensiv nicht sehr präsent, hat jetzt ein bisschen was dazu beigetragen, dass sie Montreal geschlagen haben. Das brauchen sie weiterhin auch. Und Alexander Nikishin als, ja, Rookie ist er ja nicht mehr, beziehungsweise er ist noch Rookie, weil er in der regulären Saison Rookie war, aber in den Playoffs hat er ja letzte Saison sogar schon mal ein bisschen mit reingeschnuppert. Also hat schon ein bisschen Erfahrung. Da habe ich so ein bisschen noch so Bauchschmerzen auch in Richtung Kopfverletzung. Er hat ja da gegen Ottawa einen bösen und harten Hit kassiert. Und die Vegas Golden Knights sind natürlich ein Team, was sehr, sehr gerne auch den Körper sprechen lässt und was da auch sehr, sehr gerne eben entsprechend, ja, auch Gegner angeht, die vielleicht angeschlagen sind. Und das könnte da ein Problem werden im Verlaufe dieser Serie. Etwas, wo man dann etwas auch drauf achten muss und sehen muss, ob denn da an der Stelle die Hurricanes und in Person Nikishin dann so ein bisschen auch den harten Treffern aus dem Weg gehen können von den Vegas Golden Knights. Dann vorne in den, achso, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Vegas Golden Knights nicht unbedingt Verteidiger haben, die extrem weit vorne agieren, was die Unterstützung der Offensive betrifft und auch was die Abwehr betrifft. Da ist es eher so, dass, ja, da eine Art Zonenverteidigung gespielt wird bei den Vegas Golden Knights, dass die Vegas Golden Knights eben versuchen werden, über eine kompakte Arbeit vorm Tor dafür zu sorgen, dass Carter Hart nicht so viel oder nur schlechte Torschüsse zu sehen bekommt und dass sie da eben über diese Art zu spielen das Tor beschützen werden. Die Carolina Hurricanes arbeiten eigentlich eher mit einer Mann-zu-Mann-Verteidigung, was durchaus ausgenutzt werden könnte von den Vegas Golden Knights, wenn sie denn da so ein bisschen das Ganze auch durcheinander würfeln in der Abwehr der Carolina Hurricanes. Also das wird auch ein Punkt sein, speziell wieder Matchups, aber auch die Art und Weise, wie sich die Teams dann eben verhalten in der eigenen Zone, kann einen Einfluss darauf haben, wie die Partien und wie die Serie dann letzten Endes auch ausgeht. Bei den Vegas Golden Knights muss man noch sagen, es kann sein, dass Jeremy Lauzon dann noch mit reinrückt. Der war verletzt, ist jetzt wohl wieder so weit fit, dass er vielleicht dann wahrscheinlich Dylan Coughlin ersetzen wird in Spiel Nummer 1 oder dann erst in Spiel Nummer 2. Aber da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, dass jemand anderer dann auch noch ins Line-Up rücken könnte bei den Vegas Golden Knights hinten in der Abwehr. Ansonsten muss man eben sagen, dass das Line-Up da, ich würde es mir einmal kurz noch aufmachen von den Vegas Golden Knights, die Verteidigerpaare hier, dass natürlich vorne Braden McNabb, Shea Theodore, wenn McNabb nicht gesperrt ist, das etablierte Duo ist. Das zweite, die beiden kennen sich aus Calgary, Hennepin habe ich schon erwähnt, Rasmus Andersson auch gut und hinten Dylan Coughlin und Keelan Korzek. Ein sehr, sehr physisches Verteidigerpaar, auch dann insgesamt die Verteidigung, auch insgesamt der Kader. Da haben die Vegas Golden Knights einen Größenvorteil. Ich glaube, insgesamt knapp 3 Zentimeter sind sie im Durchschnitt länger als die Carolina Hurricanes. Nicht unbedingt beim Gewicht ist der Unterschied groß, aber schon bei den Körpergrößen der Spieler. Und da ist dann vielleicht am Ende auch das Problem von Carolina vors Tor zu kommen. Richtig vors Tor zu kommen, das ist Colorado nicht so wirklich gelungen. Die haben nicht viel Verkehr herstellen können. Und das ist sicherlich einer der Schlüssel zum Spiel für die Carolina Hurricanes, da so mehr Druck auszuüben, auch Carter Hart ein bisschen die Sicht zu nehmen und dann auch zu versuchen, vielleicht auch mit Deflections und ähnlichem vorm Tor zu arbeiten. Wir gehen in die Sturmreihen rein und schauen mal, was Carolina da zu bieten hat. Da ist die beste Reihe die nominell zweite Formation. Taylor Hall, Jackson Blake und Logan Stankoven sind die drei. Hall und Blake jeweils mit 5 Toren, 11 und 10 Assists und Logan Stankoven, derjenige, der der Knipser dieser Reihe ist, 9 Tore in 13 Partien. Die drei sind die einzigen bei den Carolina Hurricanes, die zweistellig gescored haben, allerdings einzuordnen. Sie haben natürlich auch weniger Partien absolviert als die Vegas Golden Knights, also das deutet schon darauf hin, dass dann zum Beispiel auch ein Nikola Ehlers mit bisher 9 Punkten und Seth Jarvis oder ein Keandre Miller auch durchaus zweistellig hätten scoren können. Ein bisschen Sorge macht weiterhin die nominell erste Formation bei den Carolina Hurricanes, Svechnikov, Aho und Seth Jarvis. Die sind besser gewesen letzten Endes gegen Montreal, als sie das in den ersten beiden Runden waren. Aber trotzdem muss da noch ein etwas mehr an Produktivität kommen. Jarvis mit 3 Toren, bisher entsprechend Svechnikov auch mit 3 Toren und Aho mit 4. Aber bei Aho waren zum Beispiel 2 Empty Net Goals mit dabei und es fehlt noch ein bisschen was. Also das könnte ein Schlüssel sein für Vegas, diese Reihe weiterhin sozusagen kaltzustellen und damit zu leben, was dann die zweite Reihe macht von Carolina. Oder aber auf der Gegenseite, wenn zum Beispiel diese drei dann treffen, dann wird es für Carolina natürlich etwas einfacher, weil dann Vegas auch vielleicht sich ein bisschen Gedanken machen muss, okay, welche der beiden Reihen verteidigen wir denn jetzt? Aber bei Carolina ein Unterschied vielleicht zu den letzten Jahren, dass sie eine dritte Reihe haben, die mit Nikola Ehlers, Jordan Staal und Jordan Martinuk eine sehr interessante Kombination aus verschiedenen Eigenschaften hat. Physis, Erfahrung, Geschwindigkeit, Torjägerabschluss, vorm Tor, Präsenz zeigen, auch harte Hits. Das ist etwas, was diese drei in natürlich unterschiedlicher Ausprägung mitbringen. Ehlers eben eher für, sage ich mal, Finesse, Goalscoring, Tempo. Die anderen beiden etwas mehr für die anderen genannten Eigenschaften. Und das ist schon sehr, sehr stark, auch weil es so ein bisschen das Ganze wirklich verteilt. Also die ersten drei Reihen von Carolina sind schon sehr, sehr gut. Nur Problem ist, auf der Gegenseite sieht das erstmal sehr ähnlich aus. Vorne erste Reihe bei den Vegas Golden Knights, Jack Eichel, Barbashev und Dorofeev. Die sind top drauf. Eichel mit nur 2 Toren, dafür aber 16 Vorlagen und Dorofeev hat 10 Tore, Barbashev immerhin noch 5 Treffer. Es ist sowieso so, bei den Vegas Golden Knights haben 7 Spieler 10 oder mehr Punkte und dabei ist ein Mark Stone schon inkludiert, der nur 11 Spiele von 16 absolviert hat. Also das ist schon etwas breiter verteilt auch, was die Vegas Golden Knights hatten, was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass der Stil in den Runden anders war, vor allem in der ersten und zweiten Runde etwas offener gegen Utah und gegen Anaheim. Trotzdem erste Reihe, Barbashev, Eichel, Dorofeev, sehr, sehr gut. Und dann wichtig für die Vegas Golden Knights, dass William Karlsson wieder mit dabei ist. Er als Center der zweiten Reihe mit Brad Howden, der hat auch schon 10 Treffer, und dem Topscorer der Playoffs, Mitch Marner, 21 Punkte, 7 Tore mit dabei. Extrem gut, vollkommen frei vom Druck, kann er aufspielen, kann das zeigen, was er auch in Toronto schon gezeigt hat in der regulären Saison, aber jetzt zeigt das eben in den Playoffs. Und er, der Favorit auf der Gegenseite für die Conn Smythe Trophy, und tatsächlich auch diese zweite Reihe ist sehr, sehr gut. Und wenn ich gesagt habe, dass sich bei Carolina die Stärken mittlerweile auch auf 3 Reihen verteilen, dann ist das bei den Vegas Golden Knights auch so, denn die dritte, die besteht aktuell aus Colton Sissons, Tomas Hertl und Mark Stone. Auch da haben wir eine defensive Komponente mit drin, genauso wie Eichel und Marner, die bilden in den ersten beiden Reihen, Stone natürlich hinten. Der ist nicht gesund, der ist nicht hundertprozentig fit, aber trotzdem, wie gesagt, er hat 10 Punkte in 11 Partien. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Er hat zum Beispiel eben dieses Tor gemacht nach dem 0-3-Rückstand. Er ist jemand, der das 1-0 gemacht hat in Spiel Nummer 4, also auch für die wichtigen Tore da ist für sein Team. Hat jetzt auch ein bisschen Zeit, sich nochmal zu erholen und da fit zu werden, und sowieso jemand, der sich dann, glaube ich, erst davon abhalten lassen wird, dass er spielt, wenn er wirklich wieder schwerer verletzt sein sollte. Also auch Vegas mit 3 guten Linien vorne. Einer der Unterschiede vielleicht zwischen den beiden Mannschaften, die vierte Reihe, Nick Doubt, Keegan Kolesar und Cole Smith, die fällt ein wenig ab gegenüber Mark Jankowski, William Carey und Eric Robinson. Robinson zum Beispiel auch jemand, der aufgefallen ist jetzt, der Tore gemacht hat in den Playoffs, auch wichtige Tore, natürlich 3 Treffer insgesamt, 6 Punkte. Das könnte ein Vorteil werden für die Carolina Hurricanes, dass sie, wenn dann wirklich die ersten 3 Reihen sich so ein bisschen neutralisieren sollten, dort an der Stelle aus der vierten Reihe ein bisschen, ja, Unterstützung bekommen. Wenn wir die Finalserie analysieren, dann müssen wir natürlich auch sagen, dass die Coaches eine große Rolle spielen werden. Und auch da sind die Unterschiede extrem. Wir haben auf der einen Seite Rod Brind'Amour, der früher in Carolina gespielt hat, der in Carolina ein Finale erreicht hat, der in Carolina einen Stanley Cup gewonnen hat und der eine absolute Legende dort ist und seit 2018 einfach auch als Cheftrainer sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Sie waren jetzt zum 4. Mal unter seiner Ägide in einem Conference-Finale. Ja, sie haben vorher in den 3 Finals, wo sie gespielt haben im Osten, nur eine einzige Partie gewonnen. Trotzdem musst du dich ja auch erstmal für diese Serien qualifizieren. Und es ist nicht umsonst so gewesen, dass zum Beispiel an Andrei Vasilevskiy bei seinem Exit-Interview in Tampa Bay gesagt hat, also wir sollten uns vielleicht mal an einem Team wie Carolina orientieren, denn die sind Standard, die sind immer da. Die haben eben auch entsprechend gute Leistungen in jeder Spielzeit. Und auch da, sie haben immer ihre erste Runde gewonnen. Sie haben sich qualifiziert, immer für eine zweite Runde, teilweise eben auch weiter. Und sind jetzt in dieser Saison noch besser geworden. Sie ziehen ihren Stil, den Stil von Rod Brind'Amour, gnadenlos durch. Das ist in manchen Jahren so gewesen, dass du sagen musst, vielleicht der Fehler. Jetzt ist es aber eben auch etwas, was es ihnen ermöglicht hat, kurzen Prozess zu machen mit 3 Mannschaften hintereinander. Selbst wenn es dann am Ende 5 Partien waren, war es ja sehr, sehr deutlich dann auch gegen Montreal. Und ja, Rod Brind'Amour eben auch jemand, der auch als Spieler schon weiß, wie man einen Stanley Cup gewinnt, und das ist der Unterschied, ne? Diese Langlebigkeit und auch eben die Komponente ehemaliger Spieler. John Tortorella, der hat bisher 24 Spiele gemacht als Coach hinter der Bande für die Vegas Golden Knights, also 24 betreut, ist mit 8 Spielen in der regulären Saison, die verblieben waren, dort eben entsprechend eingesetzt worden und ist jemand, der schon einige andere Teams betreut hat, dessen Zeit eigentlich, das habe ich ja auch gesagt, als die Vegas Golden Knights ihn verpflichtet haben, eigentlich abgelaufen war. Der jemand war, der vielleicht dann nochmal bei einem jungen Team, was so ein bisschen Disziplin bekommen sollte, eine Chance bekommen hat, eben dann auch zum Beispiel in Philadelphia. Aber anscheinend ist es so, dass er genau den richtigen Ton getroffen hat und genau die richtige Art und Weise, wie man mit den Spielern bei den Vegas Golden Knights umgehen muss, was so ein bisschen ja auch erstaunt, weil man ja eigentlich davon ausgegangen ist, dass Bruce Cassidy und John Tortorella so einen ähnlichen Stil haben und dass dann aktuell Cassidy natürlich die bessere Wahl ist, auch aufgrund der letzten Jahre, hat eben auch den Stanley Cup 23 mit den Vegas Golden Knights gewonnen, aber anscheinend hat John Tortorella eben genau den Ton getroffen, genau die Knöpfe gedrückt, die man drücken musste, im übertragenen Sinne bei seinen Spielern, bei seinem Team und hat die Mannschaft echt extrem gut eingestellt. Natürlich, klar, gehört ein bisschen Glück mit dazu in den Spielverläufen, wenn man sich auch das Western Conference Finale anschaut. Nur, es war eben so, sie haben ihre beiden Spiele gewonnen, wo sie hätten gewinnen müssen, Spiel 1 und Spiel 4. Und in den anderen beiden Partien hat Colorado das einfach nicht zugemacht. Und dann nutzt Vegas eben, wenn sie einen Fuß in der Tür haben, dann treten sie irgendwann diese Tür ein. Und das machen sie vorzugsweise auch gerne im letzten Drittel. Auch gegen Utah und gegen Anaheim war es teilweise so, dass der Gegner eine Führung hatte, dass der Gegner es verpasst hat, das Spiel zu entscheiden und Vegas dann entweder sogar in der regulären Spielzeit oder teilweise dann in der Verlängerung zurückgekommen ist und die Partie dann für sich selber entschieden hat. Also da, ja, extrem gut drauf. Sie haben natürlich wesentlich mehr Spieler, die schon einen Stanley Cup gewonnen haben. Auf der Gegenseite bei den Carolina Hurricanes wäre es natürlich für die Karriere eine runde Nummer, wenn dort ein Star dann noch vielleicht seinen zweiten Stanley Cup nach 2009 mit den Pittsburgh Penguins gewinnen könnte. Das ist sicherlich jemand, Carrier, habe ich erwähnt. Und auf der anderen Seite sind natürlich viele, viele bei den Vegas Golden Knights, die schon eben entsprechend einen Stanley Cup mit den Vegas Golden Knights gewonnen haben oder aber auch teilweise mit anderen Teams, mit anderen Vereinen, wenn man da zum Beispiel dann auch an einen Brandon Saad denkt, der jetzt nicht unbedingt jedes Spiel macht oder gemacht hat, aber trotzdem natürlich auch jemand ist, der schon Meisterschaften gefeiert hat vor den Vegas Golden Knights. Also der Faktor Erfahrung, was den Stanley Cup Gewinn betrifft, spricht bei den Spielern vor allem auch für die Vegas Golden Knights. Beim Coach ist es so, als Trainer hat Tortorella einen Stanley Cup gewonnen, das war allerdings 2004, ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her und tatsächlich zeitlich gerechnet war Rod Brendamore ja danach noch Champion, aber eben dann eher auch als Spieler. Es gibt noch einen Punkt, es gibt natürlich das Thema, ich sag jetzt mal, Atmosphäre drumherum, die ist in Carolina extrem positiv, sie haben Heimrecht, sie haben eine extrem gute Kulisse, die wird, glaube ich, teilweise unterschätzt mit dieser Sirene, mit der Hurricane-Sirene mit dabei. Das ist ein ganz, ganz tolles Heimpublikum. Es ist ein lautes Heimpublikum. Es ist etwas, was speziell zu Beginn von Partien Eindruck machen kann auf unerfahrenere Teams. Das war gegen Ottawa so, das war gegen Philadelphia so, gegen Montreal, dann auch in Spiel 2, in Spiel Nummer 5. Und auch in Spiel 1 haben sie ja auch geführt, muss man ja dann sagen. Natürlich glaube ich nicht, dass Vegas sich da so groß von beeinflussen lässt. Zum einen sind die viel zu erfahren, zum anderen ist die Atmosphäre in Vegas die wahrscheinlich beste der NHL und dementsprechend werden sie da sagen, naja, das haben wir zu Hause auch, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form hier zitternde Hände bekommen und groß drüber nachdenken, was wir da an der Stelle machen müssen. Es gibt noch sehr, sehr viele negative Themen rund um die Vegas Golden Knights. Natürlich muss man sagen, bei Carter Hart, es gibt die Geschichte, dass die Carolina Hurricanes ihn sogar wohl verpflichten wollten. Er stand zumindest mit irgendwo auf der Liste und dass dann die Fans gesagt haben, nee, 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 also aufgrund dieser Gerichtsprozessgeschichte mit dem World Juniors Team der Kanadier von 2018 möchten wir ihn nicht bei uns im Kader in der Franchise haben. Das kann übrigens auch dazu führen, dass es einige Reaktionen gibt, Signs geben wird bei den Spielen in Carolina, dass da also Stimmung gemacht wird gegen Carter Hart. Und sollte er ein, zwei Schwächen zeigen, werden die natürlich auch gnadenlos hinterher sein. Also das ist sicherlich ein Punkt. Das zweite Thema ist das Thema, wie die Medien behandelt wurden von den Vegas Golden Knights. Auch das sehr, sehr traurig eigentlich und ja, dann auch einfach vollkommen überflüssiges Thema von den Vegas Golden Knights, aber habe ich auch schon drüber gesprochen, die $100,000 Geldstrafe und der Zweitrunden-Draftpick, der aberkannt wurde und bisher weiterhin auch aberkannt ist. Das ist das nächste Thema und natürlich hundertprozentig auch Bruce Cassidy, dem die Vegas Golden Knights weiterhin die Freigabe verweigern, sich mit anderen Teams zu unterhalten. Das kann man cleveres Asset Management nennen, vor allem verweigern sie ja die Freigabe, dass er sich mit Edmonton und mit Los Angeles unterhalten darf. Natürlich sind das Teams aus der eigenen Division, das kann man cleveres Asset Management nennen. Das kann man aber auch einfach in dem Fall wieder respektlos gegenüber einem Coach nennen, der ja der eigenen Mannschaft auch geholfen hat. Er war nicht mehr gut genug für den eigenen Verein, er darf aber bei anderen nicht trainieren. Ja, er hat noch Vertrag, Bruce Cassidy, also rechtlich gesehen ist das wohl alles so in Ordnung. Nur es hinterlässt einfach wie so vieles in der kurzen Geschichte der Vegas Golden Knights extrem viel Beigeschmack und ich glaube, dass in der Hockeywelt selber die Sympathien selten so eindeutig für eine Seite verteilt waren. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Fans und andere Teams, die den Vegas Golden Knights die Daumen drücken werden. Das interessiert die natürlich nicht. Also, ne, das ist auch nicht überhaupt kein Kriterium dafür, wer jetzt dieses Stanley Cup Finale gewinnt, aber es sind einfach natürlich auch Bedingungen drumherum. Die Calgary Flames hätten zum Beispiel Interesse daran, dass Vegas gewinnt, weil der Draftpick dann ein Erstrunden-Draftpick wird. Und das wäre zum Beispiel ein Thema. Aber ansonsten gibt es sehr wenige Mannschaften, die in irgendeiner Form und Fanbases auch, die in irgendeiner Form den Vegas Golden Knights da die Daumen drücken werden. Ja, was gibt's denn noch zu verkünden? Ich gehe nochmal auf den Spielplan ein. Das habe ich euch beim letzten Mal ja schon ein Stück weit erläutert. Auch an der Stelle nochmal der Hinweis. Ich werde alle 4 bis 7 Partien des Stanley Cup Finals für MySports in der Schweiz kommentieren. Wir planen einen NHL-Spieler. Vielleicht ab Spiel 2, vielleicht ab Spiel 3 als Experten an meiner Seite zu haben. Also da laufen im Moment die Gespräche sozusagen und das wird hoffentlich funktionieren. Und dann gibt es für mich auch die Möglichkeit, da Fragen zu stellen und entsprechend dann auch für euch Wissen dort entsprechend abzurufen. Und an der Stelle die Bitte: Wenn ihr das Ganze schaut in der Schweiz, wenn ihr dort Fragen oder Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne sportpassion.de, Lars Marendorf bei Instagram suchen, über X, Twitter, dann auch @Lars_Mar, mir sehr, sehr gerne Nachrichten schreiben und dann kann ich versuchen, zum einen, wenn ich jetzt alleine kommentiere, die auch in den Pausen mit zu beantworten oder aber eben die dann auch entsprechend weiterzugeben. Wie gesagt, wenn klar ist, wer das ist, werde ich natürlich auch den Namen da dort bekannt geben. Was ich auch versuchen werde, ist 1, 2, 3 kleine Videos nochmal zu posten, auch bei Instagram bei mir, um einmal einen Eindruck zu geben, auch darüber, wie das Ganze überhaupt abläuft, wie das Ganze aussieht, wie das für mich aussieht, mein Setup und so weiter. Da gab es ja auch schon einige Male Fragen und vielleicht dann auch die ein oder andere Einschätzung von mir insgesamt dazu, wie die Partien laufen bzw. dann gelaufen sind. Und apropos Partien, für euch nochmal der Spielplan. Alle Spiele sind jeweils um 2 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit. Da gibt es keinen Unterschied. Und die Tage sind Spiel 1, Mittwoch, 3.6. Spiel 2, Freitag, 5.6. Spiel 3, Sonntag, 7.6. Alles mit einer Nacht Pause. Dann gibt es erstmals 2 Nächte Pause. Mittwoch, Spiel 4, der 10.6., falls notwendig, Spiel 5, Freitag, der 12.6., wieder ein bisschen Pause. Dann Montag, der 15.6. wäre Spiel Nummer 6. Und dann sollte es ein 7. Spiel geben, findet das statt am Donnerstag, den 18. Juni 2026. Wie gesagt, alle Partien bei MySports auf dem Kanal MySports Edge, alle ab 2 Uhr morgens. Ich freue mich extrem darauf. Ich freue mich extrem auf diese Serie. Unterschiede habe ich genannt. Man-Coverage gegen Zoom-Coverage in der Verteidigung. Es gibt viele, viele Geschichten drumherum aktuell. Es werden einige Geschichten mit dazukommen, weil auf dem Eis etwas passieren wird. Und es wird hoffentlich eine tolle Serie. Es wird hoffentlich eine längere Serie. Und wie gesagt, ich freue mich sehr darauf und würde mich sehr freuen, wenn es eben da auch entsprechend von euch Interaktionen und Feedback gibt. Und dann am Ende noch mein Tipp. Und der Tipp ist im Prinzip anschließend an das, was ich jetzt bisher in den Playoffs gesagt habe. Natürlich, klar, die Vegas Golden Knights haben die Avs rausgehauen, das beste Team der regulären Saison und der Top-Favorit auf den Titel. Trotzdem sage ich aktuell Carolina mit Heimrecht, mit der Art und Weise, wie sie bisher aufgetreten sind, auch mit dem Wissen, dass diese Saison Florida nicht da ist, dass Tampa Bay geschwächelt hat, dass junge Teams wie Montreal und Buffalo und Ottawa noch nicht so richtig gelernt haben, wie man wirklich dann auch zumindest in ein Finale kommen kann, mit dem Wissen und auch mit dem Alter teilweise auch der Spieler bei den Carolina Hurricanes, sage ich, Carolina in 7 Partien, dann eben am Donnerstag, 18.06. irgendwann, sagen wir mal, 6 Uhr deutscher Zeit, hoffentlich aus Sicht der Carolina Hurricanes, der Sieg, wenn es anders kommt und die Vegas Golden Knights sich das so deutlich verdienen, wie zum Beispiel im Western Conference Finale, dann ist das auch okay. Wie gesagt, ich freue mich einfach auf tolles, tolles Eishockey in der NHL. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.